Drei Tage später, nachdem wir ihn medikamentös eingestellt haben, weil er auch absprachefähig war, haben wir ihn dann entfixiert und er kam dann irgendwann später auch mit mir ins Gespräch und hat gesagt, vielen, vielen Dank, dass Sie meine Frau und mein Kind vor mir geschützt haben. Da danke ich Ihnen. Und als ich die Panik in den Augen der Mutter gesehen habe, die wirklich das Kind so gehalten hat, ich habe dann nur funktioniert, aber im Nachhinein habe ich gedacht, wie wahnsinnig beeinträchtigend psychische Erkrankungen sind. Und das war, glaube ich, in meinem zweiten Ausbildungsjahr.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 der stationären Aufnahme, dem Podcast von Doctari. Mein Name ist Nils Zeitzinger und ich freue mich, dass auch du wieder mit dabei bist, wenn wir in das Universum Krankenhaus eintauchen, wo viele spannende Menschen in vielen spannenden Jobs arbeiten. In der stationären Aufnahme bitten wir Doctari-Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen und Fachrichtungen, uns mitzunehmen in ihren Arbeitsalltag. Und heute bin ich besonders gespannt, denn heute geht es nicht um die Behandlung von sichtbaren Verletzungen oder körperlichen Beschwerden. Heute geht es, ich mach's mal poetisch, um die Wunden der Seele. In Deutschland ist jedes Jahr rund ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Damit sind psychische Erkrankungen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Erkrankungen des Bewegungsapparats in Deutschland eine der vier wichtigsten Ursachen für den Verlust gesunder Lebensjahre. Wir sprechen also über einen Bereich, der für die Gesundheit und den Klinikalltag unverzichtbar ist. Seine enorme Bedeutung für die ganzheitliche Genesung steht aber zu oft im Schatten der klassischen Apparatemedizin. Es geht um die psychologische Psychotherapie. Was genau dahinter steckt, erfahren wir von einer echten Expertin auf diesem Gebiet. Ich freue mich auf Thy Minh Tran. Sie ist 41 Jahre, lebt in Berlin und arbeitet seit 15 Jahren als Ärztin für psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung. Seit 2019 ist sie in Zeitarbeit bei Doctari tätig. Und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, sie hat viel zu berichten. Wenn ihr die Inhalte spannend findet, dann abonniert die stationäre Aufnahme gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt legen wir los und holen Minh mal in unser Sprechzimmer.
Thy Minh Tran, bitte ins Sprechzimmer Podcast-Aufnahme.
Liebe Minh, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in der stationären Aufnahme.
Hi, vielen Dank, dass ihr mich empfängt.
Sehr, sehr gerne. Minh, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz vorstellen? Wer bist du, wo kommst du her und was machst du genau?
Mein Name ist Thy Minh Tran, ich bin 41 Jahre alt. Mein Lebensmittelpunkt ist momentan Berlin. Ich wurde in Vietnam geboren, bin da nur 4 Jahre aufgewachsen und habe eben die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland verbracht. Habe hier in Heidelberg, wo ich mich gerade befinde, studiert. Danach habe ich an die Charité gewechselt und habe dort auch meine Assistenzarztzeit verbracht und arbeite seit 2019 als Ärztin für Vertretungseinsätze in der Psychiatrie und Psychotherapie in der Arbeitnehmerüberlassung.
Mhm. Schön, dich kennenzulernen, Minh. Es gibt so vieles, über das wir heute sprechen können, aber zunächst würde mich interessieren, wenn du, sagen wir, Menschen auf Partys kennenlernst, welche Frage oder Fragen zu deinem Job hörst du dann besonders oft? Gibt's Dinge, vielleicht auch Klischees oder Vorurteile, die dir besonders häufig begegnen?
Vorurteile gar nicht mehr, sondern eher, dass Leute dann gleich Fragen stellen und auch manchmal eben too much information da geben. Zum Beispiel, das muss auch keine Party sein. Das ist jetzt für mich amüsant, aber ich möchte das auch ganz wertefrei mal schildern. Und zwar habe ich meiner Person in einem Geschäft bei einer Panikattacke geholfen und die hat sich dann irgendwann beruhigt und ich bin dann ja weiter shoppen gegangen. Dann wurde ich dann auf Mitarbeitern und Kunden angesprochen, was ich denn mache und was der Job einer Psychiaterin sei. Und dann ging das auch ganz schnell, machen die auch Suchterkrankungen? Was machen die dann zum Beispiel, wenn ich von Kokain nicht wieder wegkomme? Und ich dann so, okay, Kasse 1 ist geöffnet, ich gehe mal dahin. Deswegen, das waren eher diese Erlebnisse, aber tatsächlich so Vorurteile, die ich jetzt befremdlich finde, denen bin ich bisher noch nicht begegnet. Noch nicht.
Das ist ja auch gut, ne? Wir sind ja auch ein bisschen weiter als vor 50 Jahren, Gott sei Dank.
Absolut, absolut.
Und sag mal, wenn wir gerade bei solchen Themen sind, ich kann mir vorstellen, du führst keine Strichliste, aber kannst du ganz grob schätzen, wie viele Menschen du in den zurückliegenden Jahren schon behandelt hast?
Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, um ehrlich zu sein. Also wir gehen jetzt so mal Pi mal Daumen, dass ich in der Woche jetzt wirklich mit intensiver Behandlung Das ist eben halt die Frage, weil das Schöne ist, die Psychiatrie ist so vielfältig. Was zählt man unter Behandlung? Zählt man da zum Beispiel einen behördlichen Kontakt, da wo ich auch mal lange Zeit gearbeitet habe? Zählt man das zu einem Einzelkontakt zu Hause bei dem Klienten, bei den Patienten? Oder zählt man eben den intensiven Kontakt, der mitunter so, ja, 6 Stunden Psychotherapie mitunter pro Woche beinhalten kann? Deswegen, ich kann es noch schätzen, aber das wäre so spekulativ. Aber ausreichend, meiner Meinung nach.
Du, ich frage auch deshalb, weil für mich wirklich einer der beeindruckendsten Aspekte deines Jobs ist, mit wie vielen Schicksalen du zu tun hast und wie viele Leben du positiv beeinflusst. Natürlich, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber kommt dir spontan ein Fall in den Sinn, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo du im Nachhinein genau dieses Gefühl hattest, eine Veränderung angestoßen zu haben, Positives bewirkt zu haben, so nach dem Motto, genau dafür mache ich den Job.
Generell ist es ja so, dass ich während meiner Arbeitszeit oder während meines Arbeitslebens auch Menschen geholfen habe in wirklich ihren schlimmsten, tiefsten Krisen. Und ich finde es generell, ohne einen Einzelnen herausheben zu wollen, dass es ziemlich beeindruckend ist. Zum Beispiel, wenn Menschen in ihren Krisen kommen und auch schon den Entschluss gefasst haben, ihr Leben zu beenden und trotzdem sich den Mut zusammennehmen, zu dir zu kommen in die Behandlung und nach einem Gespräch entscheiden, dir trotz alledem, dass sie dich nur 15 Minuten kennen, so sehr zu vertrauen, dass sie ihre Entscheidung erstmal vertagen und dir auch eine Chance geben, dich zu überzeugen, das Leben weiterzuführen. Und das ist, ne, ohne auf einzelne Schicksale einzugehen, einfach nur für mich selber auch sehr beeindruckend. Und da sehe ich auch große Wertschätzung, dass Menschen selbst in tiefsten Krisen sich überwinden, mir zu vertrauen. Und wenn es darum geht, dass es ein einprägsamer Fall ist, dann war es mal so, dass eine während meiner assistenzärztlichen Zeit in der Station für affektive Erkrankungen eine Frau mit einem 3 Monate alten Baby zu mir gerannt kam, völlig aufgelöst, das Kind so richtig fest an sich gedrückt und gesagt hat, Sie müssen mir helfen, mein Mann, ich konnte nicht verstehen, was los ist, mein Mann, wir sind weggerannt. Und dann war es eben so, dass ihr Mann bipolar affektiv erkrankt ist und in einer akuten manischen Episode ist und komplett angespannt war und sehr psychotisch war und die Frau und das Kind verkannt haben, wahnhaft. Und da war es eben so, dass er wahrscheinlich die beiden so sehr bedroht hat, dass die Mutter mit ihrem Kind weggerannt ist, wie sie dann irgendwie versteckt haben vor dem Partner. Das heißt, ich habe sie in den Pflegestützpunkt geführt, wir haben die Türen verschlossen, ich bin rausgerannt und habe dann wirklich den Mann da stehen sehen, sich aufgebaut, Fäuste angespannt. Ich kann mich heute nicht daran erinnern, ich bin so eine über kniehohe Hecke gesprungen mit meinem Kittel und habe ihn dann angesprochen und sagen, hi, sind Sie Herr so und so? Und ich wollte kurz mit Ihnen sprechen, können wir dafür auf Station? Und irgendwie habe ich es geschafft, ihn zu überreden, mit mir auf Station zu kommen. Musste dann auch die Tür hinter ihm schließen, damit er eben keine Möglichkeiten mehr hat, sich räumlich der Frau und den 3 Monate alten Baby zu nähern. Und dann fing es eben auch mal einfach an, dass ich kurz nur Unterlagen zum Notieren mir geholt habe und er stand draußen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe mich umgedreht und er hat dann auf einmal mit seinen Fäusten 2 Spinnen in die Scheibe geschlagen und war dann so aggressiv, hat kaum noch gesprochen, war so katatonisch, dass wir ihn tatsächlich fixieren mussten und ihn dann erstmal kurz isolieren mussten. 3 Tage später, nachdem wir ihn medikamentös eingestellt haben und er auch absprachefähig war, haben wir ihn dann entfixiert und er kam dann irgendwann später auch mit mir ins Gespräch und hat gesagt, vielen, vielen Dank, dass Sie meine Frau und mein Kind vor mir geschützt haben. Und da danke ich ihm.
Ach, krass.
Und als ich die Panik in den Augen der Mutter gesehen habe, die wirklich das Kind so gehalten hat, ich habe dann nur funktioniert, aber im Nachhinein habe ich gedacht, wie wahnsinnig beeinträchtigend psychische Erkrankungen sind. Und das war, glaube ich, in meinem 2. Ausbildungsjahr.
Ja, krass. Und hast du später noch was mitbekommen von der Frau und dem Kind? Weißt du da noch was?
Ja, denen ging es gut. Also denen ging es wirklich gut. Die wussten dann auch Bescheid, was eine bipolare Erkrankung war. Die waren auch aufgrund der Angebote der Selbsthilfen und Angehörigenhilfen gut informiert. Die haben es nicht auf seine Persönlichkeit bezogen. Und da ist auch zwischenmenschlich und intrafamiliär nicht viel kaputt gegangen. Aber es war, wie gesagt, nur beeindruckend, weil ich die Panik, also die Panik in den Augen der Frau, werde ich nicht vergessen.
Das glaube ich sofort. Krass. krasser Einzelfall und ich kann mir vorstellen, ja, solche krassen Einzelfälle, die gibt's halt dann auch des Öfteren bei dir. Lass uns mal ganz woanders hinhüpfen, Ming, lass uns mal back to the roots gehen und einen Zeitsprung in die Vergangenheit machen. Wann hast du denn zum ersten Mal gedacht, ich will in die Medizin?
Oh, ich muss sagen, dass ich mich in meinen Teenager-Jahren ziemlich treiben ließ. Alles, was funktioniert hatte, war das Abi. Deswegen, das Abi war relativ gut. Und da war es eben so, ich studiere, was irgendwie in ist. Also so nach dem Motto, sexy ist. Und dann habe ich mich dann entweder Maschinenbau, weil es mich tatsächlich interessiert hat, oder eben Medizin, weil ich komme ja aus Vietnam und das hat einen sensationellen Ruf als Beruf. Und da ist es natürlich familiär sehr angesehen, wenn das Kind oder die Tochter den Berufsweg wählt. Und deswegen habe ich gesagt, lasse ich das mal auf mich zukommen und habe es seitdem nie bereut.
Und wann und warum wurde dir klar, dass dich dein Weg dann Richtung Psychotherapie und Psychiatrie führt?
Also das ist ohne Pathos geschehen. Und zwar, Psychiater fangen statistisch später an zu arbeiten als alle anderen Fachrichtungen. Und das war für mich, der gerne schläft und gerne etwas später den Tag beginnt, sehr attraktiv. Und ehrlich gesagt, als ich das Fach damals gewählt habe, war ich einfach, ich lasse das auch mal auf mich zukommen. Und als ich dann diese Vielfalt und dieses multiprofessionelle Arbeiten dann gesehen habe, war ich einfach nur noch überzeugt. Deswegen, also man kann auch gar nicht sagen, dass ich dann sehr, sehr zielstrebig war. Gar nicht. Ich habe das auf mich kommen lassen und tada, hier bin ich.
Schön. Ich mag deine ehrlich erfrischenden Antworten, Bing. Sehr cool. Du merkst ja schon, wir nähern uns vom Allgemeinen zum Speziellen. Deshalb verrate uns doch noch, für welches psychotherapeutische Verfahren du dich entschieden hast und warum.
Du ahnst die Antwort, oder?
Ich ahne sie, aber vielleicht ja der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer noch nicht.
Okay, und zwar, ich habe mich für die Verhaltenstherapie entschieden, weil das viele gemacht haben. Also wir mussten ja auch unsere Psychotherapie-Ausbildung selber bezahlen. Und deswegen, es war preislich okay. Und es war auch so in der Nähe. Und viele meiner Kolleginnen sind da auch hingegangen. Und da dachte ich mir, Ming-typisch, warum nicht? Ich lasse das auf mich zukommen. Und das war dann auch eine Entscheidung, die ich... Also wo ich sehr dankbar bin, dass es mich da hingetrieben hat, weil ich habe jetzt den Eindruck, mit den Kenntnissen, die ich habe, kann ich was bewirken. Und ohne jetzt so selbsthuldigend zu sein, sondern ich habe wahnsinniges Glück gehabt, dass die Entscheidungen mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Und ich bin zufrieden.
Dann lass uns jetzt mal in deinen Arbeitsalltag eintauchen. Aus Filmen kennen wir ja alle dieses Bild. Die Patientin, der Patient liegt auf der Couch und die Therapeutin fragt, und wie fühlen Sie sich damit? Mal fernab der Kino- und TV-Klischees, welcher Satz fällt in deinen Patientengesprächen am häufigsten?
Schönen guten Tag, mein Name ist Tüming Kran. Ich werde psychotherapeutisch für Sie zuständig sein.
Okay, der fällt wahrscheinlich jedes Mal, ne?
Ja, der fällt auf jeden Fall jedes Mal.
Aber hast du sonst so Evergreens, so Klassiker, wo du selber schon denkst, ah ja, okay, ich hab's wieder gesagt?
Das vermeide ich immer mehr, weil ich auch den Patienten oder Klienten, je nachdem, individuell begegnen möchte. Und es ist so, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen sehr sensibel sind. Und deswegen ist es eben so, dass ein Schema F nicht wirklich immer ankommt. Deswegen, na, sie haben ja generell schon Bedenken und ihre eigenen Vorurteile, wenn sie noch nie Berührung hatten mit dem Fach der Psychiatrie oder mit dem Verfahren der Psychotherapie. Und deswegen sollte man meiner Meinung nach, oder habe ich entschlossen, nicht zu klischeehaft vorzugehen und dann erstmal zu gucken, wen habe ich vor mir. Der Mensch muss mir ja auch vertrauen und deswegen ist es obligat, dass ich mich vorstelle und dass ich ihn erstmal ankommen lasse, bevor ich einfach auf ihn einrede. Weil das kann durchaus mit meinem Naturell sehr überfordernd sein für den Gegenüber.
Und wenn wir schon beim individuellen Herangehen sind, wie unterscheidet sich denn die Kinder- und Jugendpsychiatrie grundsätzlich von der Erwachsenen- und Gerontopsychiatrie?
Oh, das sind zwei verschiedene Fächer. Also ich behandle nicht unter 18-Jährige und deswegen kann ich gar nicht so fundierte Kenntnisse in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wiedergeben. Zwar mache ich Dienste, das ist aber nicht der Idealfall, sondern notgedrungen, weil der Personalschlüssel nicht erlaubt, dass Kinder- und Jugendpsychiater alle Dienste abdecken können. Und deswegen kann ich dir gar nicht so sehr sagen, wie die Unterschiede sind, weil ich eben nur die eine Seite sehr fundiert kenne und die andere nicht.
Aber kann man denn grundsätzlich sagen, dass es eine gute Idee wäre, die Kinder- und Jugendpsychiatrie mehr zu fördern, um dann vielleicht die Erwachsenenpsychiatrie zu entlasten?
Mir fällt das schwer, es pauschal so zu sagen. Den ersten Teil, den kann ich aber zustimmen. Es ist absolut sinnvoll, die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu fördern, weil da Bedarf ist. Ich glaube, wir alle haben jetzt momentan Mangel, Personal zu finden, aber die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat es besonders hart getroffen. Ich glaube, da spricht auch meine persönliche Ansicht, dass Kinder für mich absolut beschützenswert sind. Ich glaube, dass den meisten geht es so. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass eben die Angebote schwinden, dass eben auch die ambulanten Angebote schwinden und viele Kinder und Jugendliche und deren Familien dann auch alleine gelassen werden. Und es ist wirklich, ich betrachte die Entwicklung generell mit Sorge, weil zum Beispiel, was ich selber nicht glauben konnte, ist, dass die Dietrich-Bonhoeffer-Klinik geschlossen wird. Und zwar, dass es die Klinik, die 60 Plätze für suchterkrankte Kinder und Jugendliche anbietet in rehabilitativer Behandlung. Und wenn man denkt, dass 60 Plätze ein Großteil sind von den 85 Plätzen, die es deutschlandweit gibt, dann kann man diese Entwicklung, egal ob Erwachsenen- oder Kinder- und Jugendpsychiater, nur mit Sorge betrachten.
Wow, krass. Also man sieht ja überall, dass es weniger wird, ne? Dass wahrscheinlich auch gespart werden muss. Oder worauf führst du das zurück, dass da immer weniger passiert?
Das kann ich nicht beantworten, warum es weniger wird, weil ich den Sinn nicht dahinter verstehe. Und das sind wahrscheinlich auch politische Entwicklungen, für die ich keinen Zugang habe. Allerdings ist es eben so, dass es komplett konträr zu der Entwicklung steht, die Prävalenzen von psychischen Erkrankungen darstellt. Also die nehmen ja zu. Und deswegen ist Abbau oder Sparmaßnahmen für mich außerordentlich paradox.
Du hast ja selbst vietnamesische Wurzeln, du hast es gerade schon gesagt, lebst im diversen Berlin und reist als Doktari-Fachkraft durch ganz Deutschland. Mal Hand aufs Herz, sind unsere psychiatrischen Kliniken heute eigentlich gut genug auf die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft vorbereitet?
Da bin ich ein bisschen vorbelastet, weil ich enge Freunde habe, die da auch wirklich forschen, aber auch wirklich in der Patientenversorgung klasse Arbeit leisten. Wir sind aufmerksamer, wir sind bereiter. Aber allerdings ist es eben so natürlich, dass der Personalschlüssel da ein bisschen schwieriger ist. Aber die Entwicklung, die ich sehe, ist, dass viele Ärzte und Ärztinnen mit Migrationshintergrund immer mehr davon sich entscheiden, in die Fachrichtung zu gehen. Und deswegen bin ich relativ optimistisch, dass es heute schon gut ist, aber in Zukunft immer mehr sein werden.
Das wäre ja schön. Aber es ist ja auch schön zu hören, dass es offensichtlich schon in die richtige Richtung sich entwickelt. Das ist ja schon mal was wert.
Absolut. Aber das ist natürlich auch der Arbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen geschuldet, die sich immens dafür einsetzen, auch was das Thema Stigmaforschung angeht.
Mhm. Kannst du uns dazu noch was sagen, Stigmaforschung?
Es ist so, dass hier in Deutschland die Wahrnehmung von psychiatrischen und psychotherapeutischen Hilfsangeboten nicht mehr oder weniger mit einem Stigma belastet sind. Das ist in anderen kulturellen, für die das Konzept relativ neu ist oder eben nicht so ubiquitär präsent ist, anders. Und deswegen ist es eben so, um dem Patienten oder dem Menschen, der Hilfe braucht, besser begegnen zu können, muss auch eben die Stigmatisierung eingegrenzt werden.
Ja, ja.
Dass er erstens nicht selber sich selber stigmatisiert oder von anderen stigmatisiert wird aufgrund seiner psychischen Erkrankung oder eben dem Bedürfnis, Hilfe anzunehmen.
Mhm.
Und deswegen ist Stigmaforschung eigentlich der Einsteiger für den Aufbau einer funktionierenden psychiatrischen, psychotherapeutischen Betreuung. Und da gibt es durchaus kulturelle Unterschiede.
Stigma ist eigentlich auch ein gutes Stichwort noch für ein anderes Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Du hattest ja auch schon Einsätze in einer forensischen Psychiatrie, heißt, du hast psychisch kranke Straftäter behandelt, die meisten von uns ja nur aus Spiegelreportagen oder True Crime Dokus kennen. Du hast im Vorgespräch schon angedeutet, dass du solche Berichte heute mit ganz anderen Augen siehst. Aber klar, wegen deiner Schweigepflicht kannst du jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, das respektieren wir, aber mal ganz grundsätzlich gefragt. Wie sehr unterscheidet sich die Realität in der Forensik von dem, was wir im Fernsehen sehen? Und bereitet man sich auf diese Patienten therapeutisch, vielleicht auch mental, ganz anders vor als auf andere?
Also ich arbeite da nicht therapeutisch, ich mache da Nachtdienste und zusätzlich mache ich noch nebenberuflich noch die Assistenz in der Begutachtung, der Erstellung von forensischen, psychiatrisch-forensischen Gutachten. So dementsprechend kann ich jetzt, was die Psychotherapie über längere Zeit betrifft, da gar keine validen Angaben machen. Deswegen würde ich mich eher auf den zweiten Teil der Frage ziehen.
Gerne, ja.
Ob der Eindruck, den wir im Fernsehen sehen, anders ist. Also wenn man von Batman ausgeht, absolut. Aber ehrlich gesagt, eine wertschätzende oder wertungsfreie Darstellung sehe ich jetzt in den Medien oder den Filmen eher selten. Deswegen erübrigt sich die Frage.
Da ist wohl was dran, das stimmt. Ming, in Vorbereitung auf unsere Aufnahme habe ich mich daran erinnert, dass ich vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen habe mit dem Titel »Wer therapiert die Therapeuten?« Was mich zu der Frage bringt, wie sorgst du für dein eigenes seelisches und mentales Wohlbefinden? Gerade vor dem Hintergrund eines auf dieser Ebene ja sehr herausfordernden Jobs.
Auf der persönlichen Ebene gehe ich durchaus profitierend von meiner Ausbildung achtsamer mit mir, aber auch meinen Besuchsmenschen um. Ich habe gelernt zuzuhören, ich habe gelernt nachzudenken, bevor ich spreche. Das war nicht immer so in den Teenagerjahren. Aber generell ist auch so, dass es eben auch Möglichkeiten gibt, um sich zu entlassen, weil wir ja auch sehr, sehr intimen oder persönlichen Herausforderungen gegenübergestellt sind. Und das sollte man nicht immer alleine bearbeiten. Es gibt zum Beispiel Ballettgruppen. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeiten, einer Supervision zu bekommen. Entweder eben eine Teamsupervision oder Fallsupervision. Aber das ist auch die Pflicht eines Arbeitgebers, zu sorgen, dass wir in der Ausübung unserer Arbeit eine Entlastung auch finden, wenn wir sie brauchen. Insbesondere bei herausfordernden Situationen, zum Beispiel, nennen wir den Extremfall, den Suizid eines Patienten, der einen unheimlich trifft, immer. Oder im Umgang mit Klienten, wenn da Sachen geschehen und du dann zum Beispiel deine Klienten in der großen Presse dann wieder siehst, wie du denn damit umgehst. Weil das kann dich auch durchaus überfordern. Du kommst dann in Grübelkreisen und deswegen sind Supervisionen unerlässlich, aber auch das offene und wertschätzende Gespräch mit dem Vorgesetzten und deinen Kollegen.
Und ich kann mir vorstellen, was doch auch immer gut sein muss, ist eine vernünftige Balance zwischen Job und Freizeit, was mich zur Zeitarbeit bringt. Du bist jetzt seit 2019 für Doctari tätig. Haben sich denn deine Erwartungen an das Arbeitsmodell bestätigt?
Ich bin jemand, der sich eher treiben lässt und deswegen auch gar keine super großen Erwartungen mitbringt, sondern sich erstmal darauf einlässt. Und ehrlich gesagt, wurden meine Erwartungen erfüllt. Ich hatte nicht große Erwartungen, aber bin ich zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Und zwar hat mir die Zeitarbeit die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden, wann ich arbeite und wenn ich nicht arbeite. Und ehrlich gesagt, ich arbeite nicht für die Zeiten, wo ich arbeite, sondern für die Zeiten, wo ich nicht arbeiten muss. Und die sind sehr bereichernd, weil ich die dann mit zum Beispiel meinem Mann verbringen kann und wir zum Beispiel auch so monatelange Auszeiten nehmen können und uns zum Beispiel unserer Familie zu widmen, unserer eigenen Gesundheit zu widmen oder einander zu widmen. Und das ist eine, ja, sehr, sehr schöne Möglichkeit.
Klingt sehr gut, Ming. Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt als Zeitarbeiterin neu auf eine Station kommst? Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man immer fest vor Ort ist. Wie kann man denn da in kurzer Zeit auch gute therapeutische Beziehungen aufbauen? Ist das überhaupt möglich in kurzer Zeit? Du hast ja vorhin schon gesagt, innerhalb von 15 Minuten öffnen sich da auch Menschen, aber wie erlebst du das generell?
Da möchte ich gerne unterscheiden zwischen dem Team, was ich unterstütze dann, aber auch den Patienten, die neu kommen. Ich denke, mit den Patienten, da komme ich rasch zurecht, weil im Dienst ist es ja auch so, du nimmst, was durch die Tür kommt. Und dann ist es eben auch so, wenn ich zum Beispiel in ein neues Team stoße oder zu einer neuen Klinik gehe, die Patienten sind meistens vorbereitet, dass es einen Therapeutenwechsel gibt und die sind da auch erstaunlich offen. Und wenn sie dann sagen, ich möchte keinen Therapeutenwechsel, dann ist es eben so, ja, aber ihr Therapeut geht jetzt, deswegen gibt es da nicht so viele Alternativen und die sind doch recht offen. Beim Team ist es eben so, dass ich manchmal in Situationen komme, wo ich wirklich gebraucht werde. Und zwar, weil zum Beispiel Personalmangel besteht oder weil zum Beispiel das Team überfordert ist aufgrund des Personalmangels. Und dann ist es manchmal so, dass ich mitunter unstrukturierte oder chaotische Zustände erlebe, die auf mich erstmal chaotisch wirken, aber tatsächlich gar nicht so chaotisch sind. Die brauchen nur eine gewisse Eingewöhnungszeit. Ich muss das Team erstmal kennenlernen, das Team muss erstmal mich kennenlernen. Wenn ich zum Beispiel in ein neues Team komme, bisher habe ich das immer geschafft, irgendwie anzukommen und mich darauf einzulassen. Und auch nochmal einen großen Dank an alle Teams, die mich wirklich aufgenommen haben. Ich wurde letztendlich immer gut aufgenommen. Also Chapeau an die, die sich an mich gewöhnt haben.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das so schwer ist, liebe Ming. Jetzt nach den paar Minuten, die wir hier zusammen verbracht haben. Und sag mal, hast du eigentlich eine Lieblingsregion für deine Einsätze? Wo bist du so unterwegs und wo besonders gern?
Eigentlich überall. Also ich war ja schon an der Ostseeküste bis zu den Alpen. Ich war ja schon an der französischen Grenze bis zur polnischen Grenze. Und das sind gar nicht die Orte, die mich wirklich wohlfühlen lassen, sondern die Menschen. Und da hatte ich ein großes, großes Glück, in meinen zahlreichen Einsätzen viele unheimlich warmherzige und unheimlich kollegiale Menschen zu treffen. Und mit einigen davon bin ich ganz glücklich befreundet.
Bevor wir den Blick jetzt gleich nochmal in die Zukunft richten, Ming, lass mich das Thema Zeitarbeit noch mit einer Frage abschließen. Was würdest du Ärztinnen und Ärzten sagen, die mit dem Gedanken spielen, in die Zeitarbeit zu wechseln, aber sich vielleicht noch nicht ganz trauen?
Persönlicher Tipp: Redet mit euren Partnern, redet mit euren Familien, redet mit euren Freunden und probiert das nochmal aus, weil man kann es gar nicht so schön reden, aber das soziale Umfeld wird früher oder später leiden. Und das ist eben die Frage, ob es euch wert ist und ob ihr auch flexibel genug seid, euch auf neue soziale Kontakte einzulassen. Weil ansonsten kann es durchaus sein, wenn ihr zum Beispiel nach einem Einsatz am Wochenende nicht nach Hause kommt und dann auch noch eine Erkältung habt, dass die Einsamkeit euch doch ein bisschen belasten kann und das solltet ihr nicht ignorieren.
Schöner Hinweis, ja. Ming, so langsam nähern wir uns dem Ende unseres Gesprächs. Deshalb würde ich den Blick gerne nochmal vorausrichten. Wenn wir uns mal die ideale Therapielandschaft der Zukunft vorstellen, zu der gehören natürlich zwingenderweise Therapeutinnen und Therapeuten. Wir wissen, der Weg in den Beruf ist lang, ist auch emotional fordernd und gerade in der Ausbildung auch oft finanziell herausfordernd. An welchen Stellschrauben müsste die Politik deiner Meinung nach drehen, damit wir auch in 10 Jahren noch empathische und hochqualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten in Deutschland haben?
Nicht nur die Politik, allgemein Wertschätzung, weil wir leisten wirklich Schwerstarbeit. Vielleicht nicht körperlich, aber mental Schwerstarbeit. Und wenn man sich vorstellt, dass wir wirklich Menschen ihren tiefsten Krisen abholen, das heißt, wir müssen uns auch dorthin mit ihnen begeben, ist das sehr erschöpfend. Insbesondere mit Menschen, die hoffnungslos sind oder Menschen, die ein schweres Trauma, was man selber sich gar nicht so hätte ausmalen können, wenn man diesen Menschen begegnet, das ist eben so, dass es einen mental sehr erschöpft und dass man auch eine gewisse Distanz gewinnen muss nach dem Feierabend. Und da ist es eben so, dass Wertschätzung sehr, sehr überzeugend ist, den Job weiterzumachen. Und vom Team, von allen, die mit dem Beruf beschäftigt sind, erfahren wir sehr viel Wertschätzung. Aber wenn ich die Entwicklung so sehe, zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel, dass jetzt debattiert wird, ob das Honorar von ambulanten Psychotherapeuten um 4,5% reduziert wird, dann finde ich das nicht wirklich wertschätzend. Also ich kenne hier keine Berufsgruppe, wo offen darüber debattiert wird, dass zum Beispiel der Lohn jetzt deutschlandweit um 4,5% gesenkt werden soll. Dann entzieht sich meiner Logik.
Zumal der Bedarf ja so groß ist, ne? Also das immens. Passt ja auch einfach nicht so zusammen.
Also wirklich eine Frage, die viele meiner Patienten oder Klienten mir stellen und sagen, wo finde ich denn eine ambulante Psychotherapie? Frau Tran, Sie empfehlen mir eine, Sie sehen die Notwendigkeit, wo finde ich die? Und dann höre ich Wartezeiten von 6 Monaten, einem Jahr und einem Menschen zu sagen, sie müssen ein Jahr auf eine adäquate Behandlung warten, der sich in der Krise befindet oder in einer Depression und irgendwie das Gefühl hat, Halt zu verlieren, das ist eine sehr, sehr dreiste Antwort.
Wenn wir die Wartezeiten jetzt mal kurz ausklammern, Ming, für den Fall, dass uns gerade jemand zuhört, der denkt, der weiß, der vielleicht auch nur ein Gefühl in der Magengegend hat, dass eine psychotherapeutische Behandlung wahrscheinlich eine gute Idee ist, aber vielleicht auch Hemmungen hat, sich Hilfe zu suchen. Was kannst du dieser Person raten, um den ersten Schritt zur Therapie einfacher zu machen?
Sprechen Sie darüber. Egal, mit wem Sie darüber sprechen, sprechen Sie darüber. Wenn Ihr Ansprechpartner auch Ihr Hausarzt ist, sprechen Sie darüber. Die Kollegen sind darauf vorbereitet. Die Zahlen der psychischen Erkrankungen steigen an. Die sind sehr präsent. sozioökonomischen psychische Erkrankungen wirklich die größte Beeinträchtigung, wenn es eben so volkswirtschaftlich geht. Und deswegen, die Kollegen sind darauf vorbereitet. Wir im Krankenhaus sind auch darauf vorbereitet und wir gehen auch sehr diskret und vertrauensvoll mit ihren Problemen um. Deswegen trauen Sie sich, sprechen Sie darüber, ob mit uns oder mit den hausärztlichen Kollegen.
Ja, meine Mutter hat es immer gewusst. Sie hat immer zu mir gesagt, nur wer redet, dem kann geholfen werden. Liebe Ming, und damit sind wir auch fast am Ende unserer stationären Aufnahme. Aber eine Kleinigkeit sind wir unseren Hörerinnen und Hörern noch schuldig. Die Anamnese. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch drei kurze Fragen stellen mit der Bitte um drei kurze Antworten. Bist du bereit?
Ja.
Super, dann kommt hier Frage 1. Welcher ist dein Lieblingsneurotransmitter und warum?
Dopamin. Und wer sich auskennt, weiß warum.
Okay. Frage 2. Was löst bei dir im Dienst oder auch außerhalb Glückshormone aus?
Ehrliche Antwort oder?
Bitte eine ehrliche Antwort. Wir sind doch unter uns, Ming.
Zeitarbeit? Der Lohnzettel.
Ja, völlig legitim. Auch das ist ein sehr guter und profunder Grund. Sehr schön. Und last but not least, Frage 3. Wofür bist du bei deinen Kolleginnen und Kollegen bekannt?
Dass ich manchmal gar keinen Filter habe. Dazu stehe ich.
Aber das ist eine sehr gute Eigenschaft für einen Podcast, Ming. Wirklich. Also sehr, sehr schön, dass du so offen vom Herzen und von der Leber weg sprichst. Also ich kann dir sagen, ich habe das sehr genossen jetzt, unsere Zeit hier zusammen. Es war super spannend, es war super schön mit dir. Und deswegen in meinem Namen und im Namen unserer Hörerinnen und Hörer sage ich vielen herzlichen Dank, dass du bei uns in der stationären Aufnahme warst.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Schön. Lieben Dank, Ming, und auch an dich da draußen geht ein großes Dankeschön fürs Dabeisein. Gerne wieder, wenn du magst, abonniere die stationäre Aufnahme, um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen. Du findest den Podcast von Doktari überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin alles Gute und vor allem beste Gesundheit. Ciao, ciao.